Deutschlandfunk, Andruck.
In Deutschland sind Staat und Religion getrennt. Zumindest ist das das Gebot der Verfassung. Die Wirklichkeit sieht jedoch anders aus. Weltanschaulich neutral ist der Staat nicht. So akzeptiert er etwa Ausnahmen im kirchlichen Arbeitsrecht. Der Staat muss gottlos sein. Das fordert der Publizist Helmut Ortner, Herausgeber des Sammelbandes Exit, warum wir weniger Religion brauchen. Meine Kollegin Christiane Florin hat das Buch gelesen und mit Helmut Ortner gesprochen. Frau Florin, was soll, was darf denn der Staat in puncto Religion nach Ortners Vorstellungen?
Der Staat soll einerseits denjenigen, denen Religion wichtig ist, die gläubig sind, die Ausübung ihrer Religion ermöglichen. Er soll aber andererseits dafür sorgen, dass die, die mit Religion nichts am Hut haben, dadurch keine Nachteile haben, dass sie auch nicht damit behelligt werden, dass sie sich an Vorschriften halten müssen, die religiös begründet sind. Es geht eigentlich auch darum, dass Religion Privatsache sein soll. Dann zeigt Ordner, zeigen die anderen Autorinnen und Autoren ja auch auf, wo die Trennung von Kirchen und Staat durchbrochen ist, wo Kirchen und Staat zusammenarbeiten. Aber im Grunde geht es schon darum zu sagen, ja, es soll Religion geben, aber sie soll nicht diesen Einfluss haben, den sie jetzt schon hat.
Wo sehen denn die Autorinnen und Autoren Grenzüberschreitungen?
Seit 100 Jahren sind in Deutschland Religion und Staat, Kirchen und Staat im Prinzip voneinander getrennt durch die Weimarer Reichsverfassung. Aber es ist das, was ja Verfassungsrechtler, Staatskirchenrechtler eine hinkende Trennung nennen. Das heißt also, es ist auch in unserem Grundgesetz vorgesehen, dass Staat und Religionsgemeinschaften, Staat und Kirchen in bestimmten Bereichen miteinander kooperieren. Das sieht man zum Beispiel am Religionsunterricht, also katholischer, evangelischer Religionsunterricht wird an staatlichen Schulen als ordentliches Fach gelehrt. Man sieht es an den Hochschulen. Man sieht es daran, dass der Staat die Kirchensteuern einzieht. Also das sind alles Bereiche, an denen die Trennung hinkt, die aber grundgesetzlich so vorgesehen sind. Dann gibt es noch andere Gesetze, zum Beispiel auch was uns ja betrifft, die Verkündigungszeiten der Religionsgemeinschaften in den Rundfunkanstalten, in den Rundfunkprogrammen. Auch das ist eben eine gesetzliche Regelung. Und dann geht es aber noch um etwas anderes, um etwas, das formal oder gesetzlich nicht so leicht zu fassen ist. Einer der Hauptkritikpunkte ist, dass die Religionsgemeinschaften und vor allem die Kirchen einen zu starken Einfluss auf die Politik ausüben, und zwar einen eher informellen Einfluss. Also zum Beispiel durch die Tatsache, dass viele Politikerinnen und Politiker kirchlich gebunden sind, dass die Kirchen in Ethikräten fast automatisch ja vertreten sind. Also ganz egal, ob es um Fragen der Pränataldiagnostik geht, der Sterbehilfe geht, aber auch Atomenergie, Zukunft der Atomenergie, auch da sind wie selbstverständlich Kirchen mit dabei. Dann geht es um den ganz großen Bereich des Sozial- und Bildungswesens, also auch die Arbeit von Caritas und Diakonie. Kirche ist ein großer Arbeitgeber. Also all das wird kritisiert. Das ist sozusagen der Bereich, wo das Verhältnis zwischen Kirche und Staat zu eng ist, nach Ansicht der Autorinnen und Autoren. Und ein ganz anderer, aber auch wesentlicher Kritikpunkt ist der Bereich, wo das Verhältnis eben nicht eng ist, sondern wo die Kirchen ihren Freiraum haben, wo die eben Dinge wie das Arbeitsrecht ganz eigenständig regeln können und wo dann auch Regelungen akzeptiert werden staatlicherseits, die eigentlich in Konflikt zum Beispiel mit dem Gleichheitsgebot der Geschlechter im Grundgesetz stehen. Wenn man eben sagt, die Kirchen können ihre Angelegenheiten selbst organisieren, dann ist damit auch erfasst, dass man in den eigenen kirchlichen Einrichtungen Kirchenmitglieder bevorzugen darf, dass auch Frauen bestimmte Positionen verwehrt werden. All das ist ja in diesem Freiraum vorgesehen und auch das wird von den Autorinnen und Autoren kritisiert.
Der Sammelband enthält ja Aufsätze von Hamed Abdel-Samad, Ingrid Matthäus-Meyer, Michael Schmidt-Salomon und weiteren. Welche Texte oder Ansätze haben Sie überzeugt?
Also grundsätzlich hat mich diese Gesamtperspektive schon überzeugt. Also ich setze mich ja ohnehin einfach ja auch durch die Arbeit in der Redaktion viel mit dem Religionsverfassungsrecht und dem Staatskirchenrecht auseinander. Aber ich glaube, für ein Publikum, das das jetzt nicht so intensiv macht, ist es schon ganz interessant zu erfahren, in wie vielen Punkten eben dieses Staats-Religionsverhältnis berührt ist. Ich glaube, dass man daraus wirklich was lernen kann. Mich persönlich hat besonders angesprochen und eigentlich auch aus der Seele gesprochen, der Text von Helmut Ortner selbst über die sexualisierte Gewalt in den Kirchen, verbunden mit der Frage, warum lässt da auch der Staat, warum lässt da die Justiz die Betroffenen allein? Denn es ist also keineswegs ja so, bis heute eigentlich nicht so, dass da ein großer Druck auf die Kirchen ausgeübt wird, dass die zum Beispiel mal Akten herausrücken und wirklich etwas leisten, das man als Aufklärung bezeichnen kann. Sehr gut fand ich auch den Text von Georg Dietz über den Suizid, den Freitod, wie er das nennt, weil ich auch glaube, dass diese Debatte weitergehen wird, dass also das Gesetz, das da vor einigen Jahren erlassen worden ist, zum assistierten Suizid, dass das nicht mehr lange halten wird, weil dieser Text in einem Ton abgefasst ist, der signalisiert, ich möchte mich hier an einer vernünftigen, ernsthaften Debatte beteiligen.
Hat sich auch an der einen oder anderen Stelle Widerspruch geregt bei der Lektüre?
Bei mir regt sich immer dann Widerspruch, wenn so der Eindruck erzeugt wird, dass das Zusammenwirken von Kirche und Staat oder der Einfluss der Kirchen auf den Staat, dass das so dunkle Mächte sind. Ich finde, man kann eigentlich, wenn man mal in die soziodemografischen Daten schaut, relativ gut erklären, warum so viele Politikerinnen und Politiker kirchennah sind. Wir haben eine Pfarrerstochter als Bundeskanzlerin, wir haben Winfried Kretschmann als Ministerpräsidenten, der aus dem Zentralkomitee der Katholiken kommt, auch andere, die vom ZDK kommen. Katrin Göring-Eckardt hat eine Vergangenheit beim Evangelischen Kirchentag. Also man kann das eigentlich soziologisch relativ gut erklären, dass das etwas damit zu tun hat, dass Menschen, die sich kirchlich engagieren, auch insgesamt engagiert sind und sich für Anliegen des Gemeinwohls interessieren und nicht nur für individuelle Anliegen. So, also das hat für mich nichts mit dunkler Macht zu tun. Und ich würde eben manchmal auch etwas nüchterner als die Autorinnen und Autoren sagen, es hat natürlich mit Mehrheitsverhältnissen zu tun. Also man muss ja in einer Demokratie für Mehrheiten werben. Und das kann man. Man kann auch für eine Mehrheit werben, damit das Grundgesetz oder damit einfache Gesetze geändert werden können. Wenn man eben mit dem Religionsunterricht, wie er jetzt grundgesetzlich geregelt ist, nicht einverstanden ist, muss man eben die politische Mehrheit herbeiführen, die das ändert. Oder wenn man mit den Verkündigungssendungen nicht einverstanden ist, dann muss man eben die politische Mehrheit herbeiführen, die das ändert. Das ist natürlich ein mühsamer Weg, aber ich finde nicht, dass da jetzt Atheistinnen und Atheisten oder Humanisten benachteiligt sind im Vergleich zu anderen. Der Eindruck wird manchmal erzeugt, wenn man das Buch liest.
Sie haben ja schon gesagt, das Buch ist sehr informativ, wenn man mal wissen will, wie die Zusammenhänge, wie die Ausnahmen genau gestaltet sind, wie das gewachsen ist an Strukturen. Die Autoren möchten ja eine neue Debatte über die Trennung von Kirche und Staat offensichtlich beleben. Eignet sich das dafür? Kann man damit eine politische Debatte und eben auch vielleicht Ideen für Gesetzesänderungen wirklich in Gang setzen?
Da ist meine Antwort ambivalent. So wie mein Verhältnis zu Religionen ja auch ambivalent ist. Also ich finde eben, Religionen können vergiften, Religionen können Gewalt gutheißen oder auch Gewalt auslösen, aber sie können natürlich auch befriedend wirken, sie können auch soziale Kräfte freisetzen, die für eine Gesellschaft wichtig sind. Also ich finde, man muss eigentlich beide Seiten immer sehen. Nun kann man das von einem Buch, das explizit Abrechnung genannt wird und das aussieht wie ein Gebetbuch, aber in Schwarz, ja, also es hat keinen Goldschnitt, sondern sozusagen ein Schwarzschnitt, ist also auch am Rand schwarz, dann kann man das davon nicht unbedingt erwarten. Aber ich finde es wichtig, an dem Thema dran zu bleiben. Ich finde, das Verhältnis Religion und Staat ist ein Problem. Ich finde, unser Religionsverfassungsrecht ist nicht ganz auf dem neuesten Stand und deshalb ist jeder Beitrag zu einer Debatte wichtig und auch jeder Beitrag, der aufzeigt, wo da die Punkte sind, über die wir weiter verhandeln müssten und wo man vielleicht auch Gesetzesänderungen herbeiführen müsste. Ich bin mir nicht sicher, ob alle so hart im Nehmen sind, denn natürlich ist das Buch auch reich an Spott, an, ich würde auch sagen, manchmal Religionsverachtung. Ich bin mir eben nicht sicher, ob man damit auch Leute ins Boot holen kann, die selber religiös sind. Ich finde, man muss Spott aushalten, Ironie aushalten, auch Verachtung aushalten als gläubiger Mensch. Das ist einfach so. Aber ich weiß nicht, ob es taktisch geschickt ist, zum Beispiel zu sagen, das ist jetzt die Wunder, die sind eh alle Mumpitz. Ich glaube, so gewinnt man die Religiösen, auch die kritisch-Religiösen, die es ja nur auch gibt, so gewinnt man die eben für die Debatte nicht, sondern die fühlen sich dann zu Unrecht angegriffen oder nicht ernst genommen. Aber wie gesagt, für ein Buch, das sich Abrechnung nennt, ist diese Einseitigkeit natürlich legitim.
Vielen Dank. Christiane Florin war das über Exit, warum wir weniger Religion brauchen. Eine Abrechnung. Der Sammelband wurde herausgegeben von Helmut Ortner. Er ist im Nomen Verlag erschienen. Umfang 357 Seiten, Preis 24 Euro.